Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Es wird euch alle bestimmt sehr überraschen, aber ich habe persönlich keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wirklich hungrig zu sein. Ich lasse euch den Atem wieder kriegen. Aber das ist eher typisch, oder? Wir reichen, modernen Menschen im Westen, wir haben null Ahnung. Es gibt einen Theologen namens Kenneth Bailey. Er hat jahrzehntelang im Nahen Osten gelebt, in Israel vor allem. Und er hat eine Reihe von Büchern geschrieben darüber, was wir lernen können über das Neue Testament durch die Kultur des Nahen Ostens. Und er schreibt in einem dieser Bücher, wie er einmal fast verdurstet hat. Er war nämlich auf einer Reise mit einer Gruppe Freunden auf Kamelen hin zu einer berühmten Wasserquelle, ganz weit draußen, mitten der Sahara in Ägypten. Und einer der Wasserschläuche bekam ein Leck. Und plötzlich war das Wasser weg. Und 1,5 Tage mussten sie bei Temperaturen so zwischen 40 und 45 Grad durch die Wüste reisen, ohne Wasser. Ohne Wasser. Und Bailey beschreibt, was ihm passiert ist dabei. Ja? Sein Mund natürlich wurde komplett trocken. Er konnte nicht mehr essen, wurde auch hungrig, weil, so wie er es beschreibt, das Schlucken sich so anfühlte, als ob man 2 Stücke Sandpapier zusammenreiben würde. Mit der Zeit wurde sein Sehen verschwommen. Und es wurde immer schwieriger, sich überhaupt zu bewegen, auch aufrecht zu sitzen auf dem Kamel. Und er sagte, mitten in diesem Erlebnis konnte er endlich mal begreifen, was Jesus mit Hungern und Dürsten wirklich meinte. Wir im heutigen Westen, wir mögen sagen, ja, ich habe Hunger, ich habe Durst. Was meinen wir eigentlich damit? Ich hätte gern was zu essen oder trinken. Aber Jesus und seine Leser, sie wussten, wovon er redete. Hunger und Durst. Und was Jesus hier beschreibt, das sind keine Leute, die mal ein bisschen Lust auf Gerechtigkeit hätten. Nein, das sind Menschen, die einen lebensbedrohlichen Mangel an Gerechtigkeit spüren. Es sind Menschen, die sich langsam mit nichts anderem mehr beschäftigen können, sich auf nichts anderes mehr konzentrieren können als diesen Mangel. Und wenn sie nicht mit Gerechtigkeit versorgt werden, wissen sie, es ist aus mit ihnen. Aber was meint Jesus eigentlich mit Gerechtigkeit? Was ist die Speise, was ist das Getränk, nach dem diese Menschen lechzen? So, stellt euch mal eine Umfrage vor. Wie würden die meisten unserer Nachbarn, die Einwohner im Kreis München antworten, wenn du mal fragen würdest, wann hast du das letzte Mal das Wort Gerechtigkeit gehört oder gelesen? Meine Vermutung, für nicht wenige wäre die Antwort ja vor ein paar Monaten irgendwo auf einem Wahlplakat. Oder? Ich habe schon welche gesehen. Und es gibt ganz unterschiedliche Parteien mit sich völlig widersprechenden Zielen politisch, die alle behaupten, wir vertreten die Sache der Gerechtigkeit. Und das gehört ganz einfach zu unserem politischen Wortschatz. Und es ist auch nicht verkehrt, das ist auch einigermaßen biblisch. Die Propheten Israels im Volk Jesu, die haben über Jahrhunderte hinweg solche Botschaften verkündigt, wie man zum Beispiel im Buch Jeremia findet. Kapitel 22, da steht, so spricht der Herr, übt Recht und Gerechtigkeit. Er rettet den Beraubten aus der Hand des Unterdrückers, Bedrückt nicht den Fremdling, die Waise und die Witwe und tut ihnen keine Gewalt an und vergießt kein unschuldiges Blut an diesem Ort. Also das ist das Wie, das so sieht Gerechtigkeit aus, wenn eine Gesellschaft gerecht wird. Und wir können dann verstehen, warum alle politischen Parteien sowas beanspruchen zu vertreten. Wer wünscht sich sowas nicht? So eine Gesellschaft, zumindest abgesehen von solchen, die die Schwachen gern unterdrücken möchten. Aber die große Frage natürlich in jedem Wahlkampf ist, wie? Wie kriegen wir das hin? Wie kommt sowas zustande? Die Wahlplakate, die sind ein Zeichen dafür, dass wir alle eine klare Erwartung haben. Und zwar, um Gerechtigkeit zu erleben in einer Gesellschaft, da braucht man gerechte Obrigkeiten, gerechte Leiter, gerechte Beamte und so weiter. Und auch das ist biblisch. Der 72. Psalm, ein Gebet im Psalmbuch Israels, fängt so an. O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Er schaffe den Elenden des Volkes Recht, er helfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen. Und der Punkt ist der, die Gerechtigkeit in dieser Welt passiert nicht einfach spontan von selbst. Es braucht dafür eine gerechte und in der Tat von Gott eingesetzte Regierung, wenn das zustande kommen soll. Aber was braucht es noch? Du kannst einen so guten König haben, wie man nur vorstellen kann, aber wenn die Bürger nicht gleichgesinnt sind, wenn sie nicht mitspielen, wenn sie nicht dafür geeignet sind, geherrscht zu werden, von einem gerechten Herrscher, dann geht es eben nicht. Also die Gerechtigkeit als erlebte Realität, das braucht sowohl einen gerechten Herrscher, eine gerechte Regierung, als auch gerechte Bürger, gerechte Untertanen, ein gerechtes Volk. Und das heißt wiederum, dass die Gerechtigkeit, nachdem diese sogenannten Glückseligen hungern und dürsten, auch eine persönliche Gerechtigkeit sein muss. Die Glückseligen, die sind die, die erkennen, oh weia, wir haben keine von beiden. Weder Gerechtigkeit da draußen, die wir erleben würden, noch Gerechtigkeit hier, in und unter uns. Und diese Menschen nennt Jesus glückselig. Und wir haben über die letzten Monate gesehen, glückselig, das heißt echt glücklich. Das heißt beneidenswert, bewundernswert zu sein. Also wie kann das diese Hungrigen, diese Durstigen beschreiben? Jesus gibt wirklich die einzig mögliche Antwort. Sie sind glückselig, weil sie satt werden sollen. Sie werden das bekommen. Sie werden mit genau dem satt gemacht, wonach sie Hunger und Durst haben. Gerechtigkeit. Okay, satt werden an Gerechtigkeit. Was könnte das denn heißen? Und ich denke, genauso wenig, wie wir uns vorstellen können, wie es wäre, wirklich Hunger, wirklich Durst zu haben, so wenig können wir genug Gerechtigkeit vorstellen. Genug echte, vollkommene Gerechtigkeit. Begeht jemand in unserer Gesellschaft einen Mord, so mag er zu lebenslanger Haft verurteilt werden. In manchen Ländern könnte er hingerichtet werden. Aber was er getan hat, das kann nicht wieder gut gemacht werden. Punkt. Und solche Taten, die werden einfach immer wieder begangen. Kannst damit rechnen. Sie werden auch nicht immer aufgedeckt oder bestraft. Egal wie gut die Gesetze und wie frei von Korruption die Richter sind in einer Gesellschaft, werden Menschen überall, in jedem Land, in jeder Kultur, in jeder Stadt, in jedem Land unterdrückt und diskriminiert und übervorteilt und ausgebeutet und verletzt und entmenschlicht und sogar ermordet. Satt zu werden an Gerechtigkeit, das kann nur bedeuten, es wird nicht mehr so sein. Es wird nicht mehr so sein. Alles wird wirklich in Ordnung gebracht. Es wird keine ungelösten Fälle mehr, keine Fehlurteile mehr geben. Jeder wird bekommen, was ihm zusteht, was er verdient hat. Und das meint Jesus versprechen zu können. Und er meint das als gute Nachrichten. Also seid mal ganz ehrlich, wie geht es dir, wenn du davon hörst, jeder kriegt, was er verdient hat? Möchtest du wirklich bekommen, was du verdient hast? Und ich meine alles. Ja, ich auch nicht. Aber wir spüren alle irgendwann, dass wir an einer Zwickmühle sind. Ja? Was ist mir eigentlich lieber? Also natürlich möchte ich nicht verurteilt werden. Aber ist es besser, dass das nicht passiert, wenn das nur bedeuten kann, es gibt doch keine Gerechtigkeit zu erwarten? Wenn keine für mich, dann gibt es eben keine. Es kann die Rede hier nur von guten Nachrichten sein, wenn Jesus mit seinen Worten versichern will, dass es wirklich echte Gerechtigkeit geben kann, ohne dass eine gerechte Beurteilung von dir und mir gleich eine Verurteilung bedeutet. Und genau das tut Jesus auch. Genau das tut Jesus. Er gibt eine klare Antwort auf diese Zwickmühlenfrage. Was ist besser? Gerichtet zu werden oder dass es keine Gerechtigkeit gibt überhaupt. Jesus sagt, die Glücklichen, die sind solche, die sich die Gerechtigkeit unbedingt wünschen, egal was es sie kostet. Egal was es sie kostet. Und wenn das Verlangen nach Gerechtigkeit, das meint er, wenn das alles andere überwiegt, dann werden wir gezwungen, uns dem anzuvertrauen, der uns Gerechtigkeit verspricht. Also in anderen Worten, wenn wir überzeugt sind, dass dieser Mangel an Gerechtigkeit, den wir spüren, nicht erträglich ist, so nicht sein darf, dann ist der die Gerechtigkeit bringen kann, die wichtigste Person, die es gibt. Wenn wir überzeugt sind, dass diese Person das wirklich machen kann, dann ist diese Person die einzige, von der wir hoffen können, dass wir dann irgendwie im Gericht bestehen. Und Jesus sagt mit dieser Seligpreisung: Gute Nachrichten, ich bin's. Ich bin das. Jesus ist dieser gerechte König, für den gebetet wurde in Psalm 72, der die Gerechtigkeit Gottes in sich hat und auch ausübt in seiner Regierung. Aber er wird auch dafür sorgen, dass es ein Volk gibt, das nicht verurteilt werden muss durch seine Gerechtigkeit, sondern dieses Volk wird satt gemacht an seiner Gerechtigkeit. Jesus beansprucht, die Menschen richten und gerecht über sie herrschen zu dürfen, und zwar vollkommen gerecht, ohne Fehler, ohne dass ihm jemand jemals was vormachen könnte. Aber als Jesus auf diesem Berg saß und zu seinen Jüngern sprach, war er nicht in erster Linie zum Richten da. Er war auf Rettungsmission. Er würde sie zwar weiter lehren, was die echte Gerechtigkeit wirklich ist, das Gott von uns fordert und die sein ewiges Königreich kennzeichnen würde. Er würde die Ungerechtigkeit von seinem Volk ständig anzeigen, anprangern. Aber er würde dann selbst dieser Ungerechtigkeit von seinem Volk zu Opfer fallen und gekreuzigt werden. Und als Jesus dann am Kreuz hing, passierten zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen erreichte unsere Ungerechtigkeit, die Ungerechtigkeit der ganzen Menschheit, erreichte seinen Höhepunkt in der ganzen Weltgeschichte. Und wenn man sich nur ein wenig mit der Weltgeschichte auskennt, da weiß man, das ist was Großes. Das war die schlimmste Tat aller Zeiten. Und gleichzeitig wurde nicht nur die Ungerechtigkeit der Menschen, sondern die Gerechtigkeit Gottes offenbart in diesem Moment. Jesus erlitt dieses Horrorschicksal nämlich bereitwillig. In seinen Worten, er gab sein Leben hin. Sein Jünger Petrus, der da war und diese Seligpreisungen das erste Mal mit eigenen Ohren gehört hat, der beschreibt das in einem seiner Briefe. Petrus schreibt, er, Jesus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn auch Christus, schreibt er einige Verse später, hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Punkt ist der, was unsere Ungerechtigkeit verdient, was die Gerechtigkeit unserer ganzen Gesellschaft, die ganzen Menschheit verdient, das würde Jesus auf sich selbst nehmen. Was wir Gott schulden, das würde Jesus selbst bezahlen. Und wie Petrus sagt, dient das dazu, uns zu Gott zu führen, damit wir der Gerechtigkeit leben können. Jesus wurde nämlich wieder auferweckt vom Tod und er lebt auf ewig. Und das heißt hier und jetzt, es gibt den gerechten König. Den König, der nicht nur über ein Land, sondern über die ganze Welt herrschen und sie richten wird. Und wer sich vor diesem König beugt und ihm dient, der darf auch ein Teil von diesem gerechten Volk werden. Wir, wenn wir das getan haben, wir sind auf der einen Seite dann schon gerecht, wie wir bekannt haben durch den Katechismus vorhin. Wir sind schon jetzt gerecht, nicht weil wir immer das Richtige machen. Es ist auch nicht ohne Grund, dass wir jeden Sonntag unsere Sünden bekennen. Sondern Gottes Urteil über Jesus, dass er vollkommen gerecht war und ist, das gilt für uns, weil Jesus, unser König, uns vertritt vor Gott. Und er sorgt dafür, dass wir keine Strafe mehr zu fürchten haben. Aber auf der anderen Seite sind wir auch seine Jünger geworden, wie die Leute damals. Wir lernen von ihm, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten. Und so geben wir unser Bestes, seine Gerechtigkeit in jedem unserer Zuständigkeitsbereiche in unserem Leben umzusetzen, in unserer Familie, in der Schule, wenn wir Schüler sind, in der Uni, wenn wir Studenten sind, auf Arbeit, in der Politik, in der Kirche, sodass wir seine gerechte, von Gott eingesetzte Regierung schon jetzt in dieser Welt sichtbar machen. Nicht, dass wir das immer gut machen. Wir Christen, wir machen manchmal furchtbare Fehler und wir handeln tatsächlich manchmal mit Absicht ganz verkehrt. Wir bekennen unsere Sünden Tag für Tag, Woche für Woche. Wir erkennen das. Und dennoch muss man sagen, das erkennen immer mehr gelernte Historiker zum Beispiel heutzutage, was für eine Wirkung das Christentum in der Welt schon hatte. Also ich sage jedem, der da sitzt, egal wer du bist, wenn du dich nach einer Welt sehnst, in der die Würde und den Wert von jedem Menschen, egal wie stark oder schwach er ist, egal wie reich oder arm, egal ob Mann oder Frau, egal wo er herkommt, dass diese Würde und den Wert von allen Menschen erkannt und beschützt wird. Wenn das dein Wunsch ist, da musst du wissen, das ist nicht selbstverständlich, historisch gesehen. So haben die meisten Menschen nicht gedacht. Ob du es weißt oder nicht, du hast das mindestens indirekt von Jesus Christus selbst gelernt. Aber was du wissen musst, ist, dass nur er, der dich das gelehrt hat, nur er kann die Sehnsucht auch erfüllen. Und so ganz zum Schluss eine Einladung an alle, die sich sowas wünschen, diese Gerechtigkeit, die danach hungern und dürsten. Die Worte des Propheten Jesaja, die spricht Jesus zu uns hier und heute. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich. So sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. So spricht der Herr. Und glückselig bist du, wenn du diesen Durst und Hunger spürst. Jesus verspricht, du sollst an seiner Gerechtigkeit satt werden. Ihm sei die Ehre auf ewig. Ich bete mit uns.